ProCamp 2019. Florian Hoppe spricht zum Thema Prognose, die Richtung deines Lebens.
Guten Abend miteinander. Ich hoffe, euch geht's gut. Jawohl, sehr gut. Seid ihr noch bedächtig. Sehr gut. Ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht, eine etwas längere Geschichte. Diese Geschichte wird euch vielleicht ein bisschen herausfordern und die wird an manchen Punkten vielleicht auch ein bisschen merkwürdig sein. Aber ich bitte euch zuzuhören bis zum Ende, weil sie ist eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten. Erzähle euch heute eine Geschichte von einem Mann namens Jesus. Dieser Jesus, der ist im alten Israel aufgewachsen. Das Israel der Bibel, von dem wir jetzt auch schon öfters mal gehört haben. Und dieser Jesus, der war jemand, den man einen Aufrührer nennen könnte. Wisst ihr, was das ist? So ein Revolutionsführer. Jemand, der eine Idee hat, eine Überzeugung hat und diese Idee und Überzeugung an den Mann, an die Frau bringen möchte. Und das soll etwas verändern. Etwas verändern in der Welt, in dem Land, in dem er gelebt hat, in der Kultur, in der er unterwegs war, in seinem Freundeskreis, in seinem Familienkreis, soll es die Lebensverhältnisse und die Lebensstandards verbessern. Das ist sein großer Wunsch, das ist sein großer Traum. Und dieser Jesus, der kam aus einfachen Verhältnissen, er konnte gut reden, er konnte gut Leute um sich scharen, es gab viele Leute, die ihm zugehört haben, es gab viele Leute, die auch begeistert waren von dem, was er gesagt hat. Und sein großes Anliegen war es, wie gesagt, das Leben besser zu machen, in dem er gelebt hat, das Land besser zu machen, in dem er gelebt hat, und das hatte ein großes Problem. Das Land, in dem er lebte, war besetzt mit Römern. Im Neuen Testament, wenn man dort von Israel liest, Jerusalem, die Hauptstadt zum Beispiel und die ganzen anderen Städte, all das war besetzt von Römern. Die Römer kamen aus Rom rüber und haben Israel ganz besetzt gehabt. Die hatten die Wirtschaft unter Kontrolle, die Politik unter Kontrolle, sogar die Gerichte, also wie Leute verurteilt wurden, haben alles die Römer gemacht und da hatten die Israeliten eigentlich gar nicht viel mitzusprechen. Die waren entmündigt worden. Die waren welche, die eigentlich gar nichts irgendwie noch groß machen konnten. Und dieser Jesus hat das gehasst. Gehasst. Er hat gesagt, das regt mich richtig auf, dass diese Drecksrömer in meinem Land sind, das Land meiner Vorfahren, hier besetzen, hier machen, was sie wollen. Wir müssen diese gottverdammten Römer loswerden. Das ist sein Anspruch. Das will er umsetzen. Und er ist sich auch sicher, das können wir nicht auf demokratische, friedliche und diplomatische Art und Weise machen, sondern hier müssen rabiate Methoden ran. Hier muss was umgestoßen, umgewälzt werden, was vielleicht wehtut, aber was es auf jeden Fall wert ist, damit wir diese Römer loswerden, damit unser Land wieder uns gehört. Diese Römer haben uns verunreinigt, haben uns verunglimpft, haben uns beschämt. Wir müssen frei davon werden, denn wir sind eine freie Nation. Und so schart er Männer und Frauen um sich, die mit ihm gemeinsam diese Revolution, diesen Umsturz voranbringen können. Und sie gehen los und sie organisieren Demonstrationen, sie organisieren Attentate, sie organisieren alles Mögliche. Diese Gruppe nennt man die Zeloten, die Eiferer, die etwas verändern wollen in dieser Welt und notfalls auch mit Gewalt. Und an einem besagten Tag, oder ein unverhoffter Tag, ist er in den Straßen Jerusalems unterwegs. Er hat wieder einen Pulk von jungen Männern dabei, die Unruhe stiften, die Römer anpöbeln, die wieder gegen sie vorgehen. Doch an diesem Tag will er ein Exempel statuieren. Da will er was Größeres machen, als was er bisher gemacht hat. Und dieser Jesus ist mit seiner Gruppe unterwegs. Sie laufen durch die Straßen von Jerusalem. Und auf einmal treffen sie auf einen Trupp Römer. Und da sieht er die Chance. Es entsteht ein Gerangel zwischen den revolutionären Juden und diesen Römern. Und sie kämpfen miteinander und rangeln so ein bisschen miteinander. Auf einmal zückt dieser Jesus einen Dolch, ein Messer. Und der nächste Römer, der ihm entgegenkommt, den rammt er diesen Dolch in die Magengegend. Und dieser Römer stirbt noch an Ort und Stelle. Dieser Jesus wird gefangen genommen, wird sofort in in eine Arreststelle gesteckt, weil der hat einen Römer getötet. Als Jude einen Römer zu töten, das ist dein eigenes Todeskommando. Das ist das Schlimmste, was du in der damaligen Zeit machen kannst, weil die hatten die Macht, die konnten alles mit ihm machen, aber du konntest nichts mit ihnen machen. Und als er diesen Römer tötet und von den anderen römischen Soldaten dann überwältigt wird, ist klar, das ist jetzt sein Ende. Der Abend heute Abend heißt Prognose. Und dieser Jesus hatte die Prognose negativ. So wie auf dem Zettel auch diese Linie so nach unten geht. Der Moment, wo er gefangen genommen wird von diesen Römern, ist für ihn klar, das ist sein eigenes Todesurteil. Er wird in eine Zelle hineingeschmissen, irgendwo in irgendeinem Kerker und versauert dort. Nach einigen Stunden kommen römische Soldaten rein und bringen ihm tatsächlich was zu essen, was zu trinken. Sehr verwunderlich für jemanden, der in der Todeszelle sitzt, der jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach hingerichtet wird, dem gibt man keine Gefälligkeiten, weil er ja sowieso am Tag drauf gekreuzigt werden würde, getötet werden würde. Aber diese Soldaten kommen rein und er wundert sich, warum sind die Soldaten so nett zu ihm? Diese gottverdammten Römer, mit denen er nichts zu tun haben will eigentlich, die will er nur loswerden. Das ist sein großes Ziel, das ist sein großer Gedanke. Aber sie bringen ihm was zu essen, ich vermute mal, wahrscheinlich wird er es abgelehnt haben, mit Sicherheit wird er das nicht genommen haben. Aber diese Römer kommen rein und er fragt, wie wird mir diese Gefälligkeit zuteil? Und das sagen die Römer zu ihm, ja, heute ist Rüsttag, das müsstest du doch eigentlich wissen. Der Tag vor dem großen Passafest, das ist das größte religiöse Fest. Und du weißt doch, morgen ist Rüsttag und an diesem Rüsttag wird klassischerweise immer ein Gefangener freigegeben. Jemand, der im Todestrakt sitzt, dem wird Absolution erteilt, der kann als freier Mann nach Hause gehen. Und er hört das und denkt sich, wow, okay, also damit hätte er jetzt wahrlich nicht gerechnet. Prognose nicht mehr ganz runter, sondern kriegt wieder ein bisschen eine Kurve, könnte wieder tatsächlich ein klein bisschen nach oben gehen, freut sich dieser Jesus. Und dann fragt er, ja und erzähl mir, wer ist der andere Gefangene? Wer sitzt auch noch im Todestrakt hier? Weil er muss ja wissen, zwischen wem dann entschieden wird, welcher Gefangene freigegeben wird. Und dann sagen die Soldaten zu ihm, das ist so ein Lehrer, Zauberer, Heiler aus dem Norden, aus Galiläa, von weit weg. Und der hat irgendwie so eine Sekte gegründet oder Leute um sich geschart und ihnen irgendwelche Sonderlehren weitergegeben. Der sitzt da daneben. Und diese kleine Hoffnungsschimmer von der Prognose, die davor absolut in den Keller runterging, und dann eine kleine Kurve gekriegt haben, kriegt sofort wieder einen Dämpfer nach unten. Weil er sich anschaut und sich vergleicht mit dem, wie der andere Gefangene vorgestellt wird und sagt sich, also ich bin ein Mörder. Ich sitze zu Recht hier. Ich habe einen absoluten Bock geschossen. Und der andere, ein Wunderheiler, Irrlehrer vielleicht oder irgendwas Gotteslästerer maximal, aber jo, also ich bin definitiv schlimmer wie der. Und so verlassen die Soldaten wieder seine Zelle und er sitzt dort alleine in seiner Zelle und denkt sich, also das wird wohl nichts für mich sein. Prognose eher wieder ganz schlecht. Die Nacht geht rum und der Rüsttag kommt, der Tag vor dem großen Passafest. Die Soldaten kommen zu irgendeiner Morgenstunde, holen ihn raus, geben ihm wahrscheinlich ein paar Tritte, nehmen ihn mit und schleifen ihn durch den Palast, also durch aus dem Kerk raus in den Palast. Dieser Palast war sehr wichtig, denn in diesem Palast hat ein Mann namens Pontius Pilatus gewohnt. Das war der römische Statthalter von Jerusalem damals. Jerusalem war die Hauptstadt Israels, aber die Römer hatten ja die Stadt besetzt und das ganze Land besetzt und somit hatten sie auch den Bürgermeister, quasi Statthalter, ist faktisch dasselbe, gestellt und das war ein Römer, also ein verhasster Römer, den er überhaupt nicht leiden konnte. Aber so schleifen sie ihn dort in diesen Palast und schleifen ihn die Treppe hoch zu einem Balkon. Und er hört schon, als er dort hochgeschliffen wird, dass Stimmen überall sind. Tumult, Unruhe, irgendwie ist es laut, irgendwas ist dort. Und so wird er die Treppe hochgeschliffen und wird dann dort hingeschmissen auf diesen Balkon und dann richtet er sich auf die Knie auf, ist auf den Knien dort und guckt nach vorne. Und er sieht eine riesige Menschenmenge. Der ganze Platz vor dem Palast ist voll mit Leuten. Und dann guckt er nach rechts. Und rechts steht neben ihm ein Mann, weiß gekleidet, edel gekleidet, sauber, eloquente Ausdrucksweise, Pontius Pilatus. Der Bürgermeister, der Statthalter von Jerusalem und auch der Richter. Der, der heute über Leben und Tod entscheiden kann. Der steht daneben. Und dann guckt der Gefangene noch um den Pontius Pilatus rum und sieht dort ein Häufchen Elend. Ein Mann, junger Mann, der ebenfalls dort kniet, kauert, blutverschmiert, offener Rücken wurde ihm ausgepeitscht, Wunden überall und zu allem Überfluss auf seinem Kopf eine Dornenkrone. Und er sieht den dort knien und dann wendet sich der Pontius Pilatus an die Menschenmenge und sagt, wen wollt ihr, dass ich euch losgeben soll? Jesus Barabbas oder Jesus, der Christus genannt wird? Diese Frage stellt er ihnen. Und dieser Jesus Barabbas, bei ihm macht's Ding-Dong und er merkt, Jesus Christus, den Namen hat er schon mal gehört. Jesus Christus, das war dieser Lehrer, dieser Rabbi, dieser Typ, der dort oben im Norden unterwegs war, der macht Blinde sehend, der kümmert sich um Witwen und Waisen, der hat sogar einen Toten zum Leben auferweckt. Und er merkt, krass, der Typ ist der andere Angeklagte. Ich bin der Mörder. Und der Typ, was hat denn er gemacht? Blinde sehend, er hat Wunder getan. Er hat Liebe verkündigt. Und der ist der andere Angeklagte und ich knie hier. Prognose, absolut dunkel. Absolut unterirdisch. Keine Chance für ihn. Und der Pontius Pilatus hat ihn gefragt, wen soll ich euch freigeben? Und auf einmal hört dieser Jesus Barabbas seinen Namen. Es geht so ein Getuschel in der Menge los und die Leute sagen so, Barabbas, 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 Barabbas. Den wollen wir frei haben. Der soll gehen. Und ich glaube, in dem Moment kann es der Barabbas gar nicht glauben, dass er seinen Namen gesprochen hört. Sein Name wird gesagt, die Menge verlangt, dass er freikommt. Er, der verurteilte Mörder, der Sünder, der alles verbockt hat, der dort kniet, soll freigehen. Und auch der Pontius Pilatus wundert sich darüber. Und dann sagt er, Pontius Pilatus spricht zur Menschenmenge. Was soll ich denn mit Jesus tun, der Christus genannt wird? Sie sagen alle, er werde gekreuzigt. Er aber sagte, was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien über die Maßen und sagten, er werde gekreuzigt. Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern vielmehr ein Tumult entstand, nahm er Wasser, wusch seine Hände vor der Volksmenge und sprach, ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu. Und das ganze Volk antwortete und sprach, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Dann gab er ihnen den Barabbas los, Jesus, aber ließ er geißeln, überlieferte ihn, damit er gekreuzigt werde. Dieser Barabbas sitzt dort mit seinen Ketten und auf einmal hört er dieses Klicken. Ein Schlüssel geht in diese Ketten rein und die fallen runter, auf dem Boden klirren und vielleicht wird er noch mit einem Tritt angewiesen, er darf aufstehen und dann wird es ihm gezeigt, geh da runter. Und er nimmt seine Beine in die Hand und geht von dieser Plattform runter, weil er sein Glück gar nicht fassen kann, weil er denkt, okay, was ist das für ein krankes Spiel? Vielleicht wollen sie mich doch wieder gefangen nehmen, ich hau jetzt ab. Also, was auch immer. Und dort unten warten seine Tumultfreunde, die sagen so, Barabbas, gut, dass du wieder am Start bist. Ja, wo ist Mama gerade weiter, wo wir davor angefangen haben? Und er haut vielleicht mit seiner Truppe ab. Und ich weiß nicht, ob er sich überhaupt umdreht. Weil dort oben auf der Plattform, auf diesem Balkon, dort kniet der Unschuldige. Jesus, der keinen Fehler gemacht hat. Jesus, der keine Sünde begangen hat. Und er, Mörder, darf frei gehen. Und Jesus selbst wird am Ende gekreuzigt werden. Das ist die römische Hinrichtungsmethode, die damals gängig war. Es war eine sehr brutale Methode, bei der Menschen an ein Kreuz genagelt wurden. Und dort die Menschen nicht irgendwie durch Blutverlust oder sowas gestorben sind. Es wurde extra die Nagelmale in den Händen und in den Füßen so gemacht, dass man nicht viel Blut verliert, sodass diese Person an Erschöpfung stirbt, weil diese Person muss sich permanent aufrichten. Und wenn sie keine Kraft mehr hat, sich aufzurichten, dann sackt der Körper zusammen und die Person erstickt. Das ist, wie man stirbt am Kreuz. Und diese Sache, der ist der Barabbas gerade noch mal entgangen. Und Jesus geht für den Barabbas in den Tod. Warum erzähle ich euch die Geschichte? Die Geschichte erzähle ich euch, weil ich Barabbas bin. Ich bin Barabbas. Ich bin derjenige, der mit Jesus auf dieser Plattform sitzt. Ich bin der, der so viel Müll in meinem Leben gebaut hat. Sünde angehäuft hat, Schuld, der immer wieder sich um sich selbst dreht, der immer wieder sein Leben selbst in Regie nehmen möchte, vor Gott wegläuft, Menschen wehtut, Menschen verletzt und Gott auch wehtut. Das bin ich. Ich bin Barabbas. Und wie oft würde ich mir wünschen, dass ich mich umdrehe und die Treppe wieder hochrenne und mich hinknie und sag, gib mir diese Fesseln, ich mach sie wieder zu, okay? Weil ich habe den Bockmisch gebaut, ich habe den Fehler gemacht und sonst niemand. Deswegen, ich muss dafür gerade stehen. Und diese Fesseln gehen dann nicht zu, wenn ich mir die wieder anlege. Weil Gott zu mir sagt, hey, ich liebe dich. Und ich habe alles für dich getan und ich lasse meinen Sohn für dich hingeben, damit du frei sein kannst, damit du ein neues Leben bekommst. In Römer 5, Vers 8, den Vers habe ich euch gestern schon mal vorgelesen, dort heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Wir alle haben nichts dazu beigetragen, dass Jesus für unsere Sünden stirbt, außer die Fehler und die Sünde anzuhäufen, vor Gott wegzulaufen. Und wenn es auf uns drauf ankommen würde, wäre die Prognose mehr als negativ. Die Prognose würde im tiefsten Keller versinken, weil wenn wir unser Leben in der Hand hätten, würde nur irgendwann der Tod und irgendwann das Gericht folgen. Aber Jesus ist derjenige, der mich in den Blick genommen hat und der zu mir gesagt hat, hey, ich gebe mich selber für dich hin. Ich tausche mein Leben für dich. Ich tausche mein Leben für dich. Der Gerechte für den Ungerechten, der Sündlose für den Sünder. Das ist das, was wir glauben. Und das ist Evangelium. Das ist frohe Botschaft. Dass Jesus meinen Platz einnimmt, obwohl ich nichts dazu beitragen kann, obwohl ich es nicht verdient habe, ist er einfach gnädig und gut zu mir und gibt sein Leben für mich hin. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt du in deinem Leben stehst, ob du jemals diese Entscheidung für Jesus getroffen hast. Ich war selber hier auf dem ProCamp-Teilnehmer und ich habe damals meine Hand gehoben, als es hieß, man darf seine Hand heben, wenn man Jesus heute als Herrn und Heiland annehmen darf, möchte. Du hast heute Abend die Möglichkeit dazu. Vielleicht hast du noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen. Vielleicht hast du zum ersten Mal auch von Jesus auf diesem Camp gehört. Ich sag's dir, dieser Jesus hat Interesse an deinem Leben. Dieser Jesus möchte dein Leben umkrempeln, neu machen, dass du von neuem geboren bist und dass irgendwann über dich gesagt werden kann, nämlich nach heute Abend, Du bist eine neue Kreatur. Du bist ein neuer Mensch, weil du bist von Neuem geboren. Diesen Anfang kannst du heute mit Jesus Christus machen. Und wenn du das nachher fix machen möchtest, darfst du es natürlich an deinem Platz tun. Wir werden nachher die Lobpreisband hier vorne haben und die werden ein paar Lieder spielen. Aber was du auch machen darfst, ist, du darfst diesen Prognosezettel nehmen, kannst gerne deinen Namen auch draufschreiben oder einfach draufschreiben, dass du ein neues Leben mit ihm anfangen willst. Und dann kannst du durch den linken Ausgang nachher, wenn die Band vorne spielt, rausgehen. Und dann folgst du diesem Lichtschlauch auf dem Boden hin zu einem Kreuz. Und dort sind Nägel an diesem Kreuz, wo du diesen Zettel draufhauen kannst, um klarzustellen, hey, heute möchte ich einen Anfang mit Jesus Christus machen und ihn meinen Herrn und meinen Retter nennen. Ich möchte mich tauschen mit ihm und ich sage von mir selber, ich bin Barabbas. Ich bin dieser Schuldige, dem einfach vergeben wird, sodass er ein neues Leben beginnen kann mit Jesus. Vielleicht bist du aber hier schon öfters auf dem Pro-Camp gewesen. Du hast schon viele Bibelarbeiten gehört, vielleicht kommst du auch aus einer christlichen Jugendarbeit und hast dich schon mal für Jesus entschieden. Und manchmal ist es so, dass wir es brauchen, dass wir das wieder neu festmachen. Vielleicht hat sich in unserem Leben was Dunkles eingerichtet, eingenistet, in diesen Räumen unseres Herzens, vielleicht was Herausforderndes, vielleicht was Schwieriges, vielleicht was Unschönes. Dann kannst du durch den rechten Ausgang nach draußen gehen und diesen Zettel, diesen Prognosezettel mitnehmen. Du kannst auch mit dem Stift dort ein Stichwort, ein Thema draufschreiben, das du Jesus neu geben möchtest. Vielleicht auch dein ganzes Leben, vielleicht aber auch eine gewisse Sache. Und du kannst diesen Zettel nehmen und ihn auch dort auf einen Nagel draufhauen und dann wird er ausgetauscht gegen Licht. Du kriegst so ein Knicklicht, das dich daran erinnern darf, dass Jesus Christus Licht ist in deinem Leben. Und er diese dunklen Stellen erhellen möchte und er mit dir gehen wird durch dieses Jahr hindurch, durch dein Leben hindurch und dir helfen wird, auch diese Stellen in deinem Leben aufzuräumen. Vielleicht magst du aber auch einfach im Gebet hierbleiben. Die Lobpreisband wird einige Lieder spielen. Sing diese Texte mit. Es sind Gebete, die du Gott gegenüber singen kannst und wo du ihm klar sagen kannst, was du bist für ihn, was er ist für dich. Und wie ihr zueinander steht. Und ich mag euch bitten, während diese ganze Sache ist, mit den Gebeten dort hinten, mit den Gesprächen und allem Möglichen, dann spielt bitte nicht draußen Ball, sondern seid bitte ruhig. Wenn ihr keine Lust habt, hier zu sein, dürft ihr dann auch gerne ans Feuer runtergehen. Aber bitte nicht hier oben. Das soll die Zeit sein für die Leute, die mit Gott einen Neustart machen möchten, die mit Gott einen ersten Start machen möchten. An beiden Stationen werden Mitarbeiter sein. Und wenn du möchtest, darfst du gerne auf einen der Mitarbeiter zugehen und einfach über dieses Thema sprechen, was dich beschäftigt. Diese Lebensübergabe machen und mit ihm beten lassen. Und dann lade ich dich recht herzlich ein und ermutige dich dazu. Eine letzte Sache, die ich dir noch sagen möchte, ist, weißt du, was Barabbas heißt? Barabbas ist Aramäisch, ist eine Sprache, in der die Bibel geschrieben wurde, und heißt Sohn des Vaters. Und ich finde es unglaublich beeindruckend, dass dieser Mörder, dieser Aufrührer, der vielleicht gar keine Reue gezeigt hat, wie heißt? Sohn des Vaters. Hey, und vielleicht interessiert dich das mit Jesus gar nicht. Vielleicht sagst du, was ist das? Und ich sag dir, Jesus, Gott, der Vater, nennt dich heute Tochter und Sohn. Und vielleicht wirst du noch einige Jahre vor ihm weglaufen. Vielleicht wirst du aber heute diese Entscheidung treffen. Er hat dich schon seit jeher Tochter und Sohn genannt, weil er dich unendlich liebt. Und alles, was er mit Jesus gemacht hat, würde er für dich 1 Million Mal wieder tun. Lass mich beten. Jesus, vielen, vielen, vielen Dank für das Großartige, was du tust. Mitten unter uns, wie du mit deinem Geist kommst, mit deiner Gegenwart kommst und unsere Herzen berührst. Wir wollen heute Abend unsere Herzen dir hinlegen, weil wir brauchen dich. Ich bin Barabbas. Ich bin schuldig. Und ich brauche deine Vergebung. Ich brauche deine Gegenwart, dass sie kommt und mich neu macht. Ich habe nichts davon verdient. und du machst es trotzdem. Ich habe nichts davon verdient und du würdest es 1.000.000 Mal wieder tun, weil du mich so arg lieb hast. Und danke, dass du uns alle liebst, wie wir hier sitzen. Und ich segne jeden Einzelnen, der hier sitzt, mit deiner Gegenwart, dass du uns berührst, dass du uns herausrufst aus dieser Welt, deine Nachfolger zu sein, unser Leben dir hinzugeben und vom Tod ins Leben überzugehen, dort, wo wir hingehören, zu dir. Lass uns deine Gegenwart spüren und lass uns dich lieben lernen, denn das ist das Schönste, was es in diesem Universum gibt. Das bist du. Berühre uns und mach uns klar, dass wir seit jeher Söhne und Töchter sind. Auch wenn wir vor dir weggelaufen sind, so bist du uns ganz nah und willst uns heute nach Hause holen. Amen.